alle haben ja mitbekommen, wie die Kosten, einen Kunden anzusprechen, ob es jetzt über Google Ads ist oder welche Möglichkeit auch immer zur Verfügung stellen, extrem in die Höhe gestellt ist. Und Web3-Loyalty-Programme bieten dir die Möglichkeit, diese Kosten immens zu senken. Ein Beispiel, das mir da einfällt, und das hat noch nicht mal was mit Polygon zu tun, sondern Manchester United hat auf Tezos ein Free Mint von NFTs gemacht und ich glaube, knapp.
Ich wollte eigentlich schon fragen, ob ihr Ripple mitbekommen habt gestern.
Ja gut, das kannst du natürlich sehr gerne fragen. Ich werde da nur nicht in Details reingehen können. Ne? Mhm. Ja.
Safe. Ja. Der Kurs ist zumindest positiv, also ist alles grün heute.
Ja, also das sind so die Bull Market Vibes, die man Jahre vermisst hat. Ja, ja.
Ich sag mal so, Philipp, bei uns gibt es keine Standard-Intros, sondern wir gehen direkt rein. Und ich glaube auch, wir ächzen einfach alle nach guten News, ne? Nach mal ein bisschen grün. Und darum ist sowas, was noch gar nicht in Stein gemeißelt ist, trotzdem irgendwie beflügelnd für die ganze Branche. Aber wie du gesagt hast, also eigentlich hat sich nicht viel verändert und es bleibt noch abzuwarten, wie es weitergeht.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, ich meine, es ist immer abhängig davon, wie lange man schon dabei ist. Ne? Ich bin so Ende 2016 irgendwie in den Bereich das erste Mal gestolpert. Ich glaube, was du einfach lernen musst, ist dieses ganze Boom und Bust einfach auszuschalten bei dir im Kopf. Ich glaube, man sagt ja auch immer, im Bärenmarkt, die Leute, die es nicht ernst meinen, müssen rausgewaschen werden. Und deshalb, wenn es da mal wieder positive Sachen gibt, braucht man, glaube ich, auch die Leute, die sagen, jetzt hold your horses, weil von einem auf den anderen Tag wieder zu sagen, jetzt hat sich alles verändert, ist natürlich auch Quatsch. Ne? Also
insofern. Hast du selbst, Philipp, so ein NFT-Projekt, bist du da überhaupt drin, was du feierst? Oder so irgendein Projekt, wo du gerade sagst, das beflügelt dich aber, weil das ist nicht nur Boom und Bust, das ist ein actual Use Case?
Ja gut, klar. Also ich meine, ich glaube, wir wollen später ja auch ein bisschen noch drüber reden, wenn ich sehe, dass Nike oder EA Sports oder Fortnite in den Bereich vordrängen, dann ist das natürlich was einen so ein bisschen euphorisiert, denn ich glaube, wir alle haben ja immer unsere Unterhaltung mit irgendwie Friends and Family, wo es heißt, ach, das ist Nische und das kommt ja eh nicht und außer dir hat davon ja eh noch keiner was mitbekommen und du merkst gar nicht, dass es in der richtigen Welt nicht angekommen ist. Und ich glaube, die Namen sind dann halt diejenigen, die dann doch jeder kennt und irgendwann halt auch zum Umdenken führen. Leute sagen, ach Mensch, da war ja was. Ne? Also dieses Ding, von dem Marvin und Vicky und Philipp seit Jahren erzählen, ja, wo wir immer gesagt haben, ist doch alles Quatsch. Auf einmal sind große Namen, die hunderte Millionen von Usern haben, nutzen diese Technologie. Und ja, auch da können irgendwie die Naysayer wieder sagen, es ist doch noch nicht irgendwie das volle Paket und es ist noch nicht irgendwie bis ins letzte Detail Web3 Native. Aber gut, wo kommen wir her? Wo sind wir heute? Also, das ist doch immer dieses schöne Sprichwort, dass man sagt, man unterschätzt, was irgendwie in 10 Jahren passieren kann und man überschätzt maßlos, was irgendwie im kurzfristigen Zeitraum passieren kann.
Und vielleicht, um da gleich reinzustarten, weil ich das super interessant finde, dass du vor allem auch diese Beispiele genannt hast. Natürlich nennst du auch diese Beispiele, weil die auf Polygon launchen. Und eine Frage, die ich so Icebreaker-mäßig mitgebracht habe, ist, warum wollen alle Marken auf Polygon launchen? Also ob sie das wollen, weiß ich nicht. Aber im Endeffekt das, was wir auf der anderen Seite mitbekommen, ist, neue Brand ist drin, ist meistens auch so eine Art Gamified Case. Oh, upsi-dupsi auf Polygon. So, warum ist das so?
Also es wäre schön, wenn es wirklich alle wären.
So fühlt es sich an.
Und Eigenlob stinkt ja auch. Ne? Aber klar, wir sind auch sehr happy mit, ich sag mal, der Adoption unserer Technologie durch große Marken. Woher kommt das? Ich glaube, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wenn man wirklich selber drinsteckt, weil man hat natürlich ganz andere Informationen, als wenn man von außen drauf blickt. Ich glaube, es ist eine Kombination aus vielen. Also ich glaube, die wenigsten wissen, dass heute sagt man Polygon, damals hieß es noch Matic Network, dass es halt seit 2017 besteht. Ja, also es war einfach verdammt früh da. Dann, glaube ich, hat sehr geholfen, dass Polygon von Anfang an immer gesagt hat, dass es ausschließlich als seine Mission ansieht, Ethereum zu skalieren. Ja, und warum, glaube ich, ist es so wichtig? Weil man hat ja gesehen, wie viele Chains sind um die Ecke gekommen und haben versucht, Ethereum zu ersetzen und haben gesagt, wir sind besser. Ja, und da gab es eben auch diese kompetitive Haltung. Und in der waren wir eben nie. Und ich glaube tatsächlich, dass in dieses Ökosystem, was ja auch davon lebt, dass man viel kollaboriert, dass man miteinander spricht, dass man offen ist, hat sehr geholfen, dass wir uns von Anfang an eben nur auf Ethereum fokussiert haben und dort auch partnerschaftlich unterwegs sind. Vielleicht, führt jetzt dann an, ich gehe mal ein bisschen tiefer, ja, ich glaube, dass ehrlich gesagt Ethereum auch, wenn man das mal anschaulich beschreiben möchte, wird ja inzwischen so als die digitale Wirtschaft gesehen. Ja? Und so wie es irgendwie Wirtschaftsräume in unserer traditionellen Welt gibt, gibt es sie, glaube ich, auch im digitalen Bereich. Und dann ist es, glaube ich, keine subjektive Meinung zu sagen, dass es inzwischen einen größeren Konsens gibt, dass Ethereum dieser Hauptwirtschaftsraum ist, so wie wir vielleicht in der traditionellen Welt auch sagen. Es gibt die westliche Hemisphäre und noch ein, zwei andere Wirtschaftsräume, aber die westliche Hemisphäre ist eben der größte Wirtschaftsraum zusammengefasst. Und so kann man es, glaube ich, auch bei Ethereum sagen. Und dann kann man eben auch widerspiegeln, ich weiß nicht die genauen Zahlen, aber dass irgendwie über 80% der gesamten Transaktionen aus dem DeFi-Segment oder aus dem NFT-Segment, ja, die kommen letztendlich alle aufs Ethereum-Ökosystem zurück. So, und da spielen wir eben seit langer, langer Zeit mit, und das, während sich alle darauf geeinigt haben, okay, Ethereum ist wahrscheinlich der vorherrschende Marktplatz, die vorherrschende Wirtschaft, gibt es einfach das Problem der Skalierbarkeit. Also Ethereum, ich glaube, was ist 15, 20 Transaktionen pro Sekunde, sind auf den Tag irgendwie 1,3 Millionen Transaktionen, irgendwie sowas roundabout. Naja, wenn wir einen Großteil der Wirtschaft auf die Blockchain bringen wollen, dann ist das exakt gar nichts. Ja? Also eine Exchange, also dann nehmen wir mal die Frankfurter Börse. Ja? Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Transaktionen die machen, aber sicherlich mehr als das an einem Tag, was Ethereum komplett unterstützen könnte. Insofern brauchen wir einfach Skalierungslösungen, das ist Polygon. Und jetzt, um auch endlich den Bogen zu den Marken zu bekommen, und du gefragt hast, warum alle, ich glaube nicht nur, dass wir eben die Technologie bieten, lange dabei sind, sondern auch es geschafft haben, diese Brücke zwischen, ich nenne es jetzt mal alter und neuer Welt zu schlagen, was sich, glaube ich, darin widerspiegelt, dass wir schon sehr, sehr lange ein relativ großes Business Development Team haben, was rund um die Welt sitzt, überall als Ansprechpartner vor Ort da ist und vor allen Dingen auch die alte Welt versteht. Also wenn ich mir Kollegen von mir anschaue, da haben wir aus dem Bankensektor oder von den klassischen großen Beratungen, ja, oder von Industrieunternehmen. Also wir haben im Business Development Team wirklich alles vertreten, so dass, glaube ich, auch diese, ja, ich sag mal, dieses Gap zwischen, ihr versteht uns alle nicht, zwischen alter und neuer Wirtschaft geschlossen wird. Und zusätzlich haben wir natürlich die Teams, die sich um alles Web3-Native kümmern, ob es jetzt DeFi ist, ob es NFT-Projekte sind. Also ich glaube, dieser Zusammenschluss aus Technologie, Business Development und auch First Mover Advantage, weil wir einfach lange dabei sind, all das führt, glaube ich, dazu, dass wir ganz gut positioniert sind. Und tut mir leid für die ewig lange Antwort.
Guter Pitch. I like it. Und man merkt auch anhand der Stats, die du natürlich auch schon mitgebracht hast und wie du das Ganze verkaufst. Du sprichst auch von wir bei Polygon. Wir haben noch gar kein richtiges Intro gemacht. In diesem Sinne, 10 Minuten into the podcast. Herzlich willkommen, liebe W3-Freunde. Marvin hier. Und mit mir dabei natürlich Vicchick030. Ihr kennt sie. Von Zeit Cover Magazin und vielleicht auch bald bei Forbes und natürlich auch aktiv auf LinkedIn. Und heute Special Guest Philipp Weiling. Wenn ich auf LinkedIn gucke, dann heißt es da, du bist Director Business Development EMEA at Polygon Labs. Darum natürlich auch der Polygon Fokus im Gespräch. Und jetzt Philipp, bevor wir auch gleich nochmal in Brand-Use-Cases eintauchen, vielleicht eben gerade das kürzlich announced Nike-Fortnite-Thema ansprechen, magst du uns nochmal kurz ein bisschen Background-Kontext geben? So, wie bist du bei Volleycon reingekommen? Du hast gesagt, 2016 war der erste Krypto-Web3-Touchpoint bei dir. Gib uns gerne nochmal kurz ein bisschen so die Story, wie du reingekommen bist. Und dann interessiert es mich natürlich schon auch, ein bisschen zu verstehen, was man denn bei Polygon Labs macht, so, ne, die Company hinter der Layer 2, wahrscheinlich der mitbekannteste.
Das wollte ich gerade sagen, sagt man Layer 2 zu Polygon, ist es nicht eigentlich eine Sidechain oder sagen einfach alle Leute Layer 2 und ihr nehmt es hin?
Okay, jetzt müssen wir uns natürlich entscheiden, ob wir darauf eingehen oder ob ich mal Background erzähle. Ich glaube, wir kommen da gerne gleich drauf zurück, denn wir wollen ja, glaube ich, auch über Polygon 2.0 sprechen und dadurch wird sich da etwas verändern, genau deiner Frage. Okay. Aber vielleicht, Marvin, gehe ich kurz auf deine Frage und meinen Background ein. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass ihr mich hier habt. Ja, freue mich immer, wenn ich auch mal Deutsch sprechen darf in meiner Funktion. Denn vielleicht auch ganz interessant, dass ich, wenn ich richtig informiert bin, der einzige Mitarbeiter in Deutschland und in der Dachregion von Polygon bin. Also leider in meinem Alltag spreche ich sonst eigentlich nie Deutsch und bin natürlich auch ein bisschen patriotisch unterwegs, was irgendwie Web 3 im Dachraum angeht. Insofern freue ich mich, hier bei euch dabei zu sein, um ein bisschen die Fahne hochhalten zu können. Ja, zu meinem Background, ich bin jetzt seit 3,5 Jahren bei Polygon und interessanterweise, vielleicht auch für viele da draußen, die der Bereich begeistert, habe eigentlich überhaupt nicht den klassischen Background, der mich dazu befähigen würde, hier einzusteigen. Also ich habe keinen Engineering-Background, keinen technischen Background. Ich habe Finance studiert und habe dann eigentlich erstmal 10 Jahre lang Sales und Business Development für Konsumgüterunternehmen gemacht. Also das heißt, eigentlich wird man wahrscheinlich schwierig sehen, wie ich überhaupt zu Polygon reinpasse. Aber aufgrund meines Finance-Backgrounds, den ich akademisch habe, hat mich einfach 2016 so diese Investmentmöglichkeiten im Blockchain-Bereich, was damals ja eigentlich nur Bitcoin, Ethereum bedeutet, interessiert. Und wie wir das alle kennen, wenn man irgendwie eine Begeisterung für was aufbaut, verbringt man immer mehr Zeit in seiner Freizeit damit, ja, und bringt sich Sachen selber bei. Und das ist so über die Jahre dann eben starten von 16 begonnen. Und 2019 war es dann so, dass meine damalige Firma in EMEA die Türen komplett dicht gemacht hat und alle Mitarbeiter vor die Tür gesetzt hat. Und ich stand so vor der Entscheidung, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja, und viele haben ja so dieses Hinterfragen von, wenn man noch ein bisschen jünger ist, was will ich eigentlich in meiner Karriere machen? Und ich habe einfach gemerkt, ich bin unglücklich in dem, was ich mache. Das hat mir nicht gefallen. Und hatte dann dieses andere Thema, was mich so begeistert hat. Also habe ich das Risiko mal in Kauf genommen und habe mich längere Zeit ausschließlich damit beschäftigt zu lernen und mich in diesen Web3-Bereich reinzufuchsen. Und ich glaube, der Hintergrund aus Finanzen und dass ich schon 10 Jahre Business Development gemacht habe, hat dann geholfen, mit dem zusätzlichen Wissen, das ich aufgebaut habe, eine Chance zu haben, in den Bereich zu kommen. Und auch da ganz schön, ich habe meinen Job auf der Blockchains in Hamburg bekommen. Denn einer der Polygon-Gründer oder Co-Founder, muss man sagen, Anthony Martin, hat auf der Blockchains in Hamburg vor 2 Jahren gesprochen. Und nach seinem Vortrag habe ich mit ihm gequatscht und hatte ehrlich gesagt gar nicht vor, nach einem Job zu fragen. Und irgendwie haben wir aber ein bisschen tiefer unterhalten. Und er meinte, was dann eigentlich mein Background ist. Ich habe ihm dieselbe Story erzählt. Und er meinte, gut, wir wachsen gerade, haben noch niemanden für Europa. Hast du nicht Bock? Und da habe ich natürlich mit einem Lächeln im Gesicht gesagt, Mensch, die letzten Jahre waren für irgendwas gut. Und wenn ich jetzt drauf zurückblicke, muss ich einfach sagen, dass ich sowohl Polygon gegenüber einfach sehr dankbar bin und aber auch gleichzeitig sagen kann, dass ich einen Riesenspaß habe bei dem, was ich jetzt mache.
Mega schön und dann umso schöner, weil das, da habe ich mich gerade dran erinnert, wir haben ja vor 2 Wochen uns dann auch auf der Blockchains getroffen, also persönlich zumindest, und uns da unterhalten. Ich hatte dich schon vorher als Speaker auf die V3 Vision geonboardet, aber super viele Parallelen dann in dem Sinne. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du jetzt auch hier mit am Start bist. Und echt nicer Werdegang dazu auch noch. Ich glaube, ich fühle das richtig krass mit dir. Ich habe absolut auch überhaupt keinen technischen Background und bin jetzt da, wo ich bin, weil mich die Neugier hingetrieben hat und sich dann auch die Zeit zu nehmen, gewisse Dinge zu verstehen. Deswegen auch echt mega cool.
Ja, also vielleicht an der Stelle noch ganz kurz jedem auch Mut zu sprechen, der sagt, ich hätte auch Bock, aber wie soll ich da irgendwie einen Zugang finden? wenn wir wirklich einen Großteil der analogen Welt, ich sag mal, auf die Blockchain bringen wollen, dann braucht es die Leute, die die alte Welt verstehen. Und wenn man sich zusätzlich das Web3-Wissen aneignet, dann ist da auch auf jeden Fall Nachfrage nach dem Profil.
Was mich interessieren würde, jetzt wurdest du von einem der Co-Founder von Polygon überzeugt, mitzumachen. Hat sich der Pitch von damals verändert zum Pitch von heute? Ist es noch die gleiche Mission, die gleichen Use Cases? Wie hat sich das seither entwickelt?
Also ich glaube, das ist ja eine rhetorische Frage. Ne? Ich würde sagen, eigentlich ändert sich der Pitch jeden Monat im Web3-Bereich. Ne? Also insofern würde ich sagen, ja, er hat sich definitiv verändert. Und ich glaube, das bringt uns auch ganz gut zu dem Thema von Polygon 2.0. Und Vicky hat es eben ja auch schon angesprochen. Wir durchlaufen eigentlich gerade eine massive Veränderung in der Positionierung von Polygon. Und ich versuche es irgendwie prägnant zu machen, aber ein bisschen ausholen muss ich schon. Also ich hatte darüber gesprochen, wie Polygon eigentlich die Skalierungslösung für Ethereum sein soll. Und über die Zeit hat Polygon aber verschiedenste Lösungen aufgebaut. Es gab sicherlich den Zeitpunkt, da konnten wir 8 verschiedene Tech-Stacks nennen. Da draußen kennen uns wahrscheinlich 99% für unsere POS-Chain, auf der auch fast alle Anwendungsfälle, die ich genannt habe, laufen. Aber es gibt eben so viel mehr, was Polygon entweder über Akquisitionen oder aber auch durch Eigenentwicklung im Haus an Produkten rausgebracht hat. Die waren aber sehr fragmentiert. Ja? Also die User Experience war dort auch eben nicht so, wie wir sie, glaube ich, gerne alle hätten in der Zukunft. Und man sagt, man soll von der Technologie eigentlich gar nichts mehr merken. Und genau das versuchen wir jetzt gerade mit Polygon 2.0, und ich versuche nicht so technisch reinzugehen, zu ermöglichen. Und zwar, dass alle unsere Lösungen zusammengebracht werden, dass sie sich anfühlen, als wäre es ein einziges System, mit dem man es hier zu tun hat, und du trotzdem als Nutzer dieser Infrastruktur die Möglichkeit hast, genau auszuwählen, was brauche ich denn eigentlich? Und da können wir vielleicht auf 3 Produkte ein bisschen näher eingehen. Auf der einen Seite haben wir die Polygon POS Chain, die so auch weiter bestehen wird, auch wenn dort technische Veränderungen kommen, wo man wahrscheinlich sagen kann, das ist die höchste Skalierungsmöglichkeit, aber nicht mit der höchstmöglichen Sicherheit. Dann haben wir die viel besprochenen Roll-Ups, der Zero-Knowledge EVM-kompatible Roll-Up, der von uns kommt. Hier hast du die Skalierung, aber eben auch noch die sehr viel höhere Sicherheit dadurch, dass letztendlich auf Ethereum nicht nur, es nennt sich der State Root, also der letzte Stand der Kette sozusagen, abgelegt wird, sondern auch die Daten eben wirklich auf Ethereum gesichert werden, also höchste Sicherheitsstufe. Und dann haben wir als drittes die Supernets, wie man eigentlich sagen kann, als customizable Chains, sodass also Unternehmen, Brands, die aus welchem Grund auch immer sagen, wir brauchen eine bestimmte Lösung, die sich, die abweicht von den 2 öffentlichen Chains, die eben genannt wurden. Sei es, weil ein europäisches Unternehmen GDPR-compliant sein muss und deshalb sagt, alle Validatoren dürfen nur auf europäischem Boden stehen. Oder, ja, es gibt verschiedenste Gründe. Ja? Und das sind die 3 Produkte, die jetzt durch Polygon 2.0 eigentlich alle zusammengeführt werden, so dass es sich anfühlt, als wäre man in einem Ökosystem unterwegs. Und vielleicht pausiere ich an der Stelle einfach mal und ihr sagt mir, ob ihr gerne wo tiefer gehen würdet oder wo wir weitermachen sollen.
Also ich dachte, du wolltest gerade was sagen, Marvin. Ey, erstmal mega, man hört richtig raus, dass du dich mit dieser Technologie nicht nur auseinandersetzt, zwangsläufig, sondern auch sie sehr einfach erklären kannst, weil vor allem da wird es ja gerade so ultra technisch. Und es ist ja super schwierig, dann immer die Balance zu halten, Leute dabei nicht zu verlieren und gleichzeitig Leute aber auch dafür zu begeistern, weil ich auch in meiner Vergangenheit gemerkt habe, es ist eine Sache zu verstehen, wie Use Cases funktionieren können, aber so den Kreis schließen tut man, indem man zumindest auch versteht, auf der anderen Seite, wie die Technologie funktioniert, ohne selbst diesen technischen Background zu haben. Und vielleicht, wenn ich entscheiden könnte, in welche Richtung wir tiefer gehen, ich meine, das, was ich überall mitbekomme, worüber alle sprechen oder was so die News zum Platzen gebracht hat, ist alles, was Richtung ZK-EVM-Technologie geht vom Polygon. Willst du uns da mal so ein bisschen erklären, und ich glaube so, warum das so wichtig ist, warum das auch so relevant wurde und vielleicht welche Auswirkungen das haben kann?
Also vielleicht erstmal schön, dass du sagst, dass man irgendwie versteht, was ich versuche rüberzubringen, denn ganz kurze Anekdote, vielleicht nächste Woche steht ETHCC in Paris an und das ist eine der größten Konferenzen eigentlich im europäischen Raum und ich glaube, von unserer Firma kommen 60 Engineers und wenn die hören würden, was ich gerade gesagt habe, die würden mich wahrscheinlich umbringen.
Aber du bist der Sprachrohr für die Masse, weil also im Endeffekt, ich würde auch gerne Engineers zuhören und ich finde das auch super spannend, aber ab einem gewissen Punkt hast du einfach nicht mehr die Vorstellung von dem, was gesagt wird. Und es ist ja schade, wenn du so einfach nur noch eine kleinere Nische ansprichst.
Ja, und ich glaube, auch da in Analogien zu sprechen, macht es da häufig einfacher. Wir wissen ja alle, dass über Jahrzehnte nicht immer die beste Technologie gewonnen hat. Ja, also ich würde einen Teufel tun, zu sagen, dass wir nicht die beste Technologie haben. Also unsere Teams sind, ich würde sagen, ja, die besten Teams, die es in dem Bereich gibt. Aber um dann letztendlich die Use Cases und die Adoption zu bringen, musst du halt mit den Entscheidungsträgern in der Wirtschaft sprechen, die verstehen müssen, warum sollen wir es eigentlich machen? Und die Nuancen der Technologie sind da häufig bei der Entscheidung nicht immer relevant. Also gut, aber kommen wir zurück auf ZK-EVM Rollup. Also letztendlich, ZK steht für Zero Knowledge und was das heißt, ist, dass wir jetzt eine neue Möglichkeit haben, zu beweisen, dass Transaktionen, die stattgefunden haben, definitiv korrekt sind. Also man fragt sich ja häufiger, aber woher weiß ich denn, dass das, was hier gerade als Transaktion abgespeichert wurde, richtig ist. Und daher kommt ja auch der Name Crypto, also Kryptographie steht dahinter, dass du letztendlich nur Mathematik und Physik vertraust, dass ein Prozess korrekt abgelaufen ist. Und diese Zero Knowledge Proofs machen also nichts anderes, als ganz, ganz viele Transaktionen zusammenzufassen. Diese werden dann ausgeführt, aber letztendlich nicht alle Daten werden genommen, sondern nur dieser durch Zero Knowledge Technologie erstellte Beweis, dass die richtig sind, wird letztendlich alles zusammengefasst und auf die Ethereum Chain gebracht. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, eben ganz, ganz viele Transaktionen zusammenzuführen und letztendlich zu beweisen, dass diese korrekt sind.
Was ist der Unterschied zu dem, wie es sonst funktioniert oder wie es vorher funktioniert? Also warum spricht man von Zero Knowledge Proofs in dem Moment?
Die Frage ist, es gibt ja verschiedenste Technologien am Markt. Also es gibt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei den Rollups bleiben, gibt es die Optimistic Rollups gegenüber den Zero Knowledge Rollups. Und wie der Name schon sagt, Optimistic Rollup bedeutet einfach nur, man geht davon aus, dass die Transaktion richtig ist. Man weiß es aber nicht. Das heißt, ich möchte jetzt nicht für andere Spieler im Markt sprechen, aber man sieht eben auch gerade, dass ganz viele, die bisher, weil die Technologie nicht ganz so komplex ist, über ein Zero Knowledge Proofs auf diese optimistischen Proofs gegangen sind, alle bewegen sich hin zu Zero Knowledge Proof, weil sie halt sagen, die Leute möchten einfach wissen, dass es definitiv korrekt ist. Und da kommen wir vielleicht auch wieder auf ein bisschen was Philosophisches. Warum sind wir im Blockchain-Bereich eigentlich da? Ne? Weil Institutionen oder Individuen nicht mehr so das Vertrauen entgegengebracht wird wie früher. Ja? Wir wollen einfach wissen, dass etwas korrekt ist und nicht vertrauen müssen. Und ich glaube, deshalb ist Zero Knowledge Proof so interessant, weil man einfach die Gewissheit hat. Und ich glaube, das gibt einfach vielen Leuten, Unternehmen eine große Ruhe.
Sag mal, musst du das auch den Brands pitchen? Interessiert die sowas? Also so ein Nike, so ein Starbucks, kriegen die denselben Pitch oder sagen die einfach, okay, let's go?
Die kriegen einen ganz anderen Pitch. Natürlich muss man mal gucken, diese Unternehmen haben ja auch die verschiedensten Entscheidungsträger, die hinterher sagen, mit welchem Technologiepartner wollen wir gehen. Also natürlich versteht dann auf der technologischen Seite der Partner auch genau, wenn man tief in die Technologie reingeht. Aber wenn es dann, ich sag mal, um Chief Marketing Officer oder um Chief Innovation Officer geht, die interessieren sich für andere Dinge.
Kommt dir gerade so ein Use Case, ein Projekt, wo Sie sich für Zero Knowledge Proof entschieden haben, in den Sinn? Und was war da so ausschlaggebend, dass jetzt das die Go-To-Technology war?
Ich glaube, das ist verfrüht, jetzt darüber zu sprechen, weil letztendlich kommt diese Technologie ja erst. Also auch wenn man jetzt auf Polygon 2.0 geht, das ist eine Roadmap und das ist ein Vorschlag von Polygon, in diese Richtung zu gehen. Aber die Community muss dort eingebunden werden, darüber wird abgestimmt, kommt es wirklich genau so. Und die Zero Knowledge Technology, während wir ein Mainnet online haben, ist es noch nicht so ausgereift, dass man jetzt sagen könnte, es sind schon zig Player auf der Technologie unterwegs und das war der Beweggrund. Aber ich glaube, ich kann schon mal eine Hypothese in den Raum stellen, warum viele ein Interesse haben und warum sie irgendwie im, ich sag mal, Research- und Development-Bereich viel machen. Und zwar geht es da häufig um regulierte Unternehmen, ja, um Unternehmen, die diese Sicherheit brauchen, und auch umso höher die Werte sind, die hinter Transaktionen stehen. Also ich rede jetzt mal über die Finanzindustrie zum Beispiel, ja. Die sagen, wir brauchen einfach die höchstmögliche Sicherheit, und deshalb ist für sie die Zero Knowledge Technology extrem interessant.
Okay, dann ist Zero Knowledge auch ein bisschen früh, jetzt über Beispiele zu sprechen, aber dann lass uns mal über Polygon-Projekte oder Brand-Collaborations sprechen, die schon publik sind, die schon auch was durchgezogen haben. Was ist so das erste, ja, ausschlaggebende Projekt, was in den Sinn kommt?
Das ist immer schwierig. Ich würde sagen, es ist Betrachtungsweise. Ja? Also ich glaube, manche Leute sagen, sie interessieren sich am meisten für DeFi. Andere sagen, die JPEGs sind für sie am interessantesten. Aber ich glaube, wahrscheinlich, um die breite Masse anzusprechen, bleiben vielleicht am ehesten bei den großen Markennamen, die auch jeder kennt. Und ich würde sagen, während es inzwischen sehr, sehr viele sind, ist wahrscheinlich Starbucks aktuell so die bekannteste Marke, die auch schon, ich sag mal, etwas länger mit uns zusammenarbeitet. Natürlich will ich jetzt nicht da respektlos gegenüber Nike, EA und anderen sein, die natürlich genauso groß sind als Marke, aber mit Starbucks arbeiten wir einfach schon ein bisschen länger zusammen. Plus der Use Case der Loyalty-Programme ist einfach auch einer, der da extrem gefragt ist gerade. Und ich würde sagen, einer der heißesten Use Cases in dem Bereich.
Ja.
Insofern können wir vielleicht mal bei dem Beispiel bleiben.
Das ist, ich wollte nämlich auch sagen, witzigerweise, immer wenn es um Thema Loyalty geht und ich spreche aus einer Perspektive, wo ich oft auf Bühnen stehe und dann auch immer über, was passiert eigentlich gerade im Space sprechen muss, und ich glaube, es gibt niemanden, der, wenn er über Loyalty spricht, nicht irgendwie mal Starbucks und Polygon im selben Satz erwähnt. Und umso geiler, dass du gerade hier bist, weil ich noch nie mit jemandem aus dem Starbucks-Team gesprochen habe und jetzt dich hier im Podcast habe, der vielleicht mal so seine Perspektive teilen kann, A, wie das entstanden ist und wie so ein Prozess aussieht. Wie würdest du pitchen, was da gerade passiert und was sind da vielleicht auch so die nächsten Steps? Also führ uns doch super gern mal so durch den, womit hat Starbucks angefangen, was war deren initiale Idee? Der Pitch ist ja immer, die bringen deren Loyalty-Programm auf die Blockchain. Stimmt das überhaupt so, wie es gepitcht wird, und was passiert da so intern?
Also vielleicht Disclaimer vorweg, ich bin nicht Teil des Starbucks-Teams, denn wir sind nach Regionen aufgeteilt und mein Counterpart in North America ist für diesen Deal zuständig. Aber ich glaube, ich habe genug Insights, dass wir jetzt gut drüber reden können. Fangen wir vielleicht mal an mit, warum ist es für Starbucks oder auch sonst überhaupt jemanden interessant? Und auch da zunächst mal die Sprache des Blockchain-Universums mal komplett weglassen. Die Punkte, wo eigentlich alle Entscheidungsträger hellhörig werden, ist, wenn man sagt, seid ihr daran interessiert, wieder eine direkte Verbindung zu euren Konsumenten zu haben? Und was meine ich damit? Also wir alle kennen, wie Marken aktuell arbeiten, größtenteils über Social-Media-Plattformen. Bedeutet also die Metas der Welt, Twitter, Instagram, TikTok, all diejenigen sind die, die eigentlich die Beziehung zu dem Endkonsumenten haben, nicht die Marke selber. Das hat sich über die letzten Jahrzehnte so gebildet, aber eine Marke kann daran eigentlich kein großes Interesse haben. Also aus zwei Gründen. A, wenn der Intermediary irgendwann mal entscheiden sollte, aus welchem Grund auch immer, sie möchten mit dieser Marke nicht mehr zusammenarbeiten oder ihnen nicht mehr die Plattform bilden, kann eine Marke auf einmal einen Großteil seiner Konsumenten verlieren, zumindest in dem Kommunikationskanal. Das ist natürlich nicht von Interesse. Und das Zweite ist, dass Mittelsmänner natürlich immer auch bedeuten, dass Marge verloren geht. Ja, also die ganzen Plattformen machen das ja nicht ohne einen Gewinnaspekt da im Kopf zu haben. Das heißt, einmal dieses direkte to Consumer Mandat wieder zu haben, ist super interessant. Ein zweiter Punkt ist sicherlich Customer Acquisition Costs. Also ich bin jetzt auch kein Experte, was das Marketing im Web 2 angeht, aber wir alle haben ja mitbekommen, wie die Kosten, einen Kunden anzusprechen, ob es jetzt über Google Ads ist oder welche Möglichkeit auch immer zur Verfügung stellen, extrem in die Höhe gestellt ist. Und Web3-Loyalty-Programme bieten dir die Möglichkeit, diese Kosten immens zu senken. Ein Beispiel, das mir da einfällt, und das hat noch nicht mal was mit Polygon zu tun, sondern Manchester United hat auf Tezos ein Free Mint von NFTs gemacht. Und ich glaube, knapp 1 Million Fans von dem Verein haben diesen Free Mint eben gemacht. Und das sind 1 Million Fans, wo Manchester United auf einmal wieder einen direkten Kanal zu den Fans hat. Da weiß ich zufällig über einen Partner, mit dem wir arbeiten, was ich leider nicht genau nennen kann, aber ein Verein, der hunderte Millionen von Fans hat. Und wenn du da mal fragst, wie viel habt ihr in eurem CRM-Programm? Dann sagt er, ja, so 3 Millionen. Ja, also die haben eigentlich überhaupt keinen Zugriff. Ja, das heißt, nicht nur der direkte Kanal, sondern auch die Akquisitionskosten werden extrem gesenkt. Ein weiterer Punkt ist die Interoperability. Und zwar nehmen wir mal ein Beispiel, oder bleiben wir bei Starbucks. Das klassische Rewards-Programm von denen hat 32 Millionen Kunden. Wenn jetzt eine andere Marke entscheidet, wir würden gerne eine Kollaboration machen, dann muss erstmal auf der IT-Seite gecheckt werden, welchen Tech-Stack benutzt eigentlich Starbucks und ist der, den die zweite Marke nutzt, damit kompatibel? Und super häufig ist es das nicht. Und wir können uns vorstellen, auch wenn dann zwei Weltmarken sagen wollen, zusammenarbeiten, wie viel Legal Work da irgendwie involviert ist und welche Kosten das bedeutet, wenn man da möchte, zu versuchen, diese zusammenzubringen auf der technischen Seite. Und im Web3-Bereich, solange du, ich nehme an, die meisten Hörer kennen irgendwie den Ausdruck, der Ethereum Virtual Machine, was eigentlich nur bedeutet, wir sind ein Standard, alles funktioniert miteinander, bedeutet also, dass auch eben diese Interoperability gegeben ist. Und ein letzter Punkt, um das abzuschließen, ist sicherlich Engagement. Wir sehen einfach, die Demografie ist für viele Brands ja auch entscheidend, wen spreche ich an, und für viele Marken ist es schwierig, die jüngeren Generationen anzusprechen. Und genau die sind es aber, die vielleicht in die Gamification deiner Marke oder aber eben in NFTs oder was auch immer interessiert sind. Und dadurch hast du also die Punkte Direct-to-Consumer, Lower Acquisition Costs, Interoperability und dann höheres Engagement, was alles dafür spricht, dass eine Marke wie Starbucks interessiert ist, an Web3 reinzugehen. Und ich glaube, den letzten Punkt, den ich vergessen habe, ist, haben sie die Projekte schon zusammengebracht? Nein, es gibt Starbucks Rewards, was das Original Web2-Programm ist, was 32 Millionen Kunden hat, und Starbucks Odyssey, was das Web3-Programm ist. Momentan laufen sie in Parallel, aber natürlich sind Gedanken da, sollte es erfolgreich sein, wie kann so etwas irgendwann mal zusammengebracht werden?
Ja, also stimmt, dann ist der Ausdruck eigentlich nicht so ganz richtig zu sagen, ja, die haben ihr Rewards-Programm auf die Blockchain gebracht, weil es im Endeffekt einfach nur parallel läuft. Genau. Und eine Frage, die mir so zwischendrin gekommen ist, Und ich stelle das eher aus so einer Perspektive von jemandem, der sich jetzt vielleicht nicht so in-depth auskennt, aber so eine Herausforderung muss es ja auch sein. Ist ja schön und gut, dass Manchester da 1 Million NFTs im Freemint rausgegeben hat. Ich frage mich dann immer, krass, wie kommunizierst du das? Weil allein schon, also was ist das denn für eine Herausforderung? Wie kommunizierst du als Manchester hier, holt euch mal diese NFTs, genauso wie als Starbucks? Natürlich wurden wir als Web3-Leute direkt davon angesprochen, als das Announcement kam. Ich weiß noch, literally alle aus meinem Space oder aus unserem Space haben sich ja in die Warteliste eingetragen. Aber wie kommt das eigentlich bei den Leuten an, die vielleicht jetzt nicht die Touchpoints haben? So, je nachdem, wie viel du auch jetzt dazu sagen darfst, aber wer sind denn die Leute, die gerade Starbucks Odyssey benutzen? Sind das die Natives oder sind da auch wirklich Leute übergeschwappt, die vorher gar keine Touchpoints hatten?
Das ist eine super Frage, weil ich glaube, es zeigt den Unterschied zwischen den Unternehmen, die es ernst meinen mit der Technologie und denen, die es weniger ernst meinen. Denn man sieht, dass zum Beispiel bei Starbucks, wenn du mal auf die Seite des Odyssey-Programms gibst, du wirst nirgendwo Web3-Sprache sehen. Ja? Also was diese Marken, die wirklich interessiert sind, ich sag mal, hinter der Fassade denken, ist, Blockchain ist einfach nur eine weitere Technologie, die wir in unser Businessmodell einbauen müssen. Die denken genauso drüber nach, irgendwann ist das Internet gekommen, wir mussten unser Businessmodell anpassen. Irgendwann kam Mobile, wir mussten anpassen. Irgendwann kam E-Commerce, wir mussten anpassen. Und jetzt denken sie drüber nach, es gibt Blockchain, wir müssen anpassen. Aber es sollte eigentlich weiterhin um das Produkt und die Marke gehen und nicht um die Technologie. Und genau das macht Starbucks, glaube ich, richtig, dass es ist eine Experience wie jede andere. Also du loggst dich ein, exakt wie du dich auch in das Originalprogramm von denen einwählst. Du machst dieselben Logins und du wirst nirgendwo irgendwo eine Wallet sehen. Und ich glaube, da müssen wir ja generell hin, dass wir immer mehr diese Use Cases sehen, wo niemand über die Technologie spricht. Insofern auch auf deine Frage, es spricht die ganz normalen Kunden an. Sicherlich ist es eine jüngere Generation, ja, die auch wahrscheinlich über die Medien, die wir alle konsumieren, davon erstmal gehört hat. Aber wir haben ja immer diesen Zyklus der Early Innovator, Early Adopter und irgendwann kommt die Masse. Ja, also trotzdem ist das Programm auf ganz den Otto Normalverbraucher ausgelegt.
Jetzt sprechen wir schon über Starbucks Odyssey und haben auch in der vergangenen Folge mal so ein bisschen dokumentiert, als es um das Rollout ging und das gelauncht wurde. Aber Philipp, kannst du nochmal alle abholen, die vielleicht gar nicht richtig checken, was bei Starbucks Odyssey überhaupt abging? Also was ist da gelauncht worden? Wo stehen wir gerade mit dem Projekt? Und was wäre auch so potenziell eine Weiterentwicklung von Starbucks Odyssey?
Ja, man muss vielleicht zunächst mal sagen, dass Starbucks Odyssey ausschließlich in den USA gestartet wurde. Und das auch in einer geschlossenen Beta-Version. Das heißt, am Anfang waren es 2000 User, die daran teilnehmen konnten, weil, und das kommt auch dem letzten Punkt zugute, Starbucks einfach sicherstellen wollte, dass die Qualität, die hinter der Marke Starbucks steht, auch bei diesem Produkt eingehalten wird. Das heißt, sie wollten nicht direkt sagen, wir bauen hier was und eröffnen es direkt allen, denn wenn wir kennen das alle, wenn man irgendwas ausprobiert und die User Experience ist schlecht, dann kommt man nie wieder zurück. Ja? Also deshalb im kleinen Rahmen gestartet. Es ist letztendlich ein Loyalty-Programm, was, ich sag mal, etwas anders dargestellt ist, als wir es sonst kennen, wo man Sachen sammeln kann und wenn man eine Sammlung voll hat, gewisse Rewards einlösen kann. Und was hinzukommt, ist, dass bei Starbucks jetzt ein Marktplatz auch hinzugeschaltet wurde, wo man diese Collectibles eben auch miteinander tauschen oder aber auch ersteigern kann. Ja? Was insofern interessant ist, und deshalb erwähne ich es, weil das für Marken einen neuen Revenue-Stream bedeutet, ja? Im digitalen Raum, den es vorher einfach nicht gab. Und ich glaube, warum sind Starbucks-Kunden daran interessiert? Weil sie einfach es erstmal spannend finden, im digitalen Raum Sachen zu besitzen. Das ist einmal etwas, was irgendwie ein neues Konzept ist, was super interessant ist. Aber weil Starbucks natürlich auch Rewards dahinter gestellt hat, die den Kunden einfach interessieren, wie zum Beispiel, du kannst irgendwie eine Reise auf eine dieser Coffee Farms in Costa Rica bekommen, wenn du eben gewisse Voraussetzungen erfüllst in diesem Programm. Programm und also ich glaube, ein Mix aus spannender Technologie und interessanter Incentivierung.
Okay, bullish case und entsprechend wird es aber auch so sein, eben, wenn es validiert wird, dann wird das Rewards-Programm vielleicht auch noch auf die Blockchain gezogen, dann hat man irgendwie eine Gamification, dass man Level-Ups hat und für bestimmte Stamps sammeln kann, ein Marktplatz, der entsteht, wo man die traden kann und so dann eigentlich das ganze Starbucks-Ökosystem darüber zieht. Ist das so ein bisschen der Best Case?
Also ich glaube, wir würden jetzt ein bisschen vorausgreifen, wenn man sagt, Starbucks ist schon auf dem Weg, seine 32 Millionen Kunden definitiv rüberzubringen in das Programm. Aber da vielleicht ganz am Anfang des Podcasts haben wir gesagt, man sollte nicht überschätzen, was im ganz kurzfristigen Zeitraum passiert. Aber was wir in den nächsten Jahrzehnten erreichen können, ist wahrscheinlich massives Potenzial. Insofern lasse ich die Aussage einfach mal so stehen und wir freuen uns über alles, was schnell passiert. Ist aber auch kein Problem, wenn es noch ein, zwei Jahre dauert.
Um noch kurz beim Kaffee zu bleiben. Ich bin großer Kaffee-Fan. Ich probiere auch viele Cafés in Berlin. Und wir haben uns schon oft gefragt, ob es denn so ein Use Case gäbe für Kaffeebesitzer, um so ein simples Loyalty-Programm auch aufzusetzen für die Besucher. Gibt es da einen Case, wo zum Beispiel auch ihr mit Polygon zum Beispiel ja Kaffeebesitzern die Möglichkeit gebt, so kleine Reward- oder Loyalty-Programme für ihre Gäste aufzusetzen? Und wie könnte sowas ausschauen?
Also ich würde mich natürlich freuen, wenn ich dir jetzt eine Lösung anbieten kann, die du deinem Favorite Coffee Spot in Berlin irgendwie anbieten kannst. Aber die Antwort ist nein. Also Polygon baut auch keine Lösungen. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal ganz interessant zu wissen. Wir sind einfach nur Infrastruktur und letztendlich, wie es eigentlich immer sein sollte, bleiben die Unternehmen und Marken die Experten, was ihr Businessmodell angeht. Das heißt, wir unterstützen auf der Technologieseite und natürlich dadurch, dass wir früh und schon relativ lange im Bereich sind, können wir sicherlich viele Sachen auch vermitteln oder Informationen teilen, die wir gelernt haben. Das macht uns aber jetzt in dem Fall zum Beispiel zu keinem Kaffee-Experten. Ja? Was aber vielleicht häufig von außen nicht gesehen wird, was sich inzwischen als wirklich Ökosystem innerhalb von Web3 bildet, was ich super interessant finde, ist genau diese Experten, die Unternehmen brauchen. Also wir kennen alle die Beratungsunternehmen in der traditionellen Welt, ob es jetzt die McKinseys oder Boston Consulting oder wie sie alle heißen, die sich an die Seite von Unternehmen stellen, um sie zu beraten. Und genau das gibt es jetzt auch eben im Web3-Bereich. Also bleiben wir jetzt mal bei deinem Kaffee-Beispiel. Dann gibt es also für Kaffeeunternehmen dann die Beratungsunternehmen, die ihnen genau dabei helfen, Use Cases, die interessant finden, in dem Fall sagen wir ein Loyalty-Programm umzusetzen. Und es gibt auch schon, ich würde sagen, 4, 5 wirklich führende globale Unternehmen, die White-Label-Lösungen für Loyalty-Programme in Web3 anbieten. Also all das ist da. Wir können auch da auch immer helfen, die Connection herzustellen, aber es kommt nicht von uns letztendlich.
Auch spannend, ich meine, bei euch, Vicky, ich meinte, ursprünglich war ja die Investment-These vom Fund so ein bisschen auf Infrastructure auch zu pushen. Zumindest war das allgemein so ein bisschen der Trend. Und jetzt höre und sehe ich immer mehr so in Richtung, nee, Applications müssen jetzt mehr kommen. Wie nimmst du, Vicky, das so auch ein bisschen aus der VC-Sicht wahr? Gerade wenn wir mit Philipp natürlich Infrastructure besprechen. Wie läuft mit den Applications parallel dazu?
Bei uns war tatsächlich die einzige Infrastruktur, in die wir mal investiert haben, war ganz am Anfang, als wir gesagt haben, wir investieren auch in NFTs, was wir jetzt so ein bisschen gelassen oder zur Seite geschoben haben, weil einfach unglaublich viele Startups auf uns zugekommen sind. Und ich würde jetzt einfach mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, die Infrastruktur wurde in den vergangenen Jahren und wird immer noch gut ausgebaut. Und die kann top sein und alles kann funktionieren, aber im Endeffekt bringt es auch nicht sonderlich viel, wenn du halt nicht die Use Cases schaffst. Und ob die jetzt irgendwie von nativen Unternehmen geschaffen werden oder eben von den Brands, aber nichtsdestotrotz bringt es nichts, wenn du nichts darauf machen kannst. Und so sehen wir das. Also wir investieren in das oder die Apps, die, ich sag jetzt mal ganz grob, irgendwann auf Polygon laufen könnten oder die Technologie zunutze machen könnten, die es uns ermöglicht, also uns Nutzerinnen und Nutzer, das dann auch wirklich anwenden zu können. Denn ich lehne mich jetzt auch nochmal aus dem Fenster und sage, viele Leute in meinem Umfeld würden sich vielleicht nicht unbedingt für DeFi interessieren. Aber wenn es ein Loyalty-Programm gibt, was einfach mega geil ist und die nicht mal richtig checken, dass es auf der Blockchain funktioniert, eben weil der Nutzen und der Vorteil so krass heraussticht, dann ist das, also wie Philipp hat es schon gesagt, so die meisten Leute interessiert die Infrastruktur nicht so oder wie die Technologie funktioniert. Es muss aber funktionieren. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass einfach noch zu wenig in wirklich Applikationen investiert wird, wo wir da versuchen, wirklich jetzt auch aus Europa heraus einfach coole Cases zu finden.
Macht ihr bei Polygon auch Investments oder so Incubator-Style irgendwie, supportet ihr auch Applikationen? Wie ist das so auf, wie seid ihr da aufgestellt?
Ja, wir haben Polygon Venture Fund. Aktuelle Größe sind 100 Millionen. Und das Team investiert hauptsächlich natürlich in Projekte, die auf unserem Ökosystem unterwegs sind, aber nicht ausschließlich. Wir sind aber nie Lead Investor, sondern schreiben eigentlich nur, ich sag mal Side Tickets. Und bei uns ist auch Voraussetzung, dass schon bekannte Investoren an Bord sind und auch ein bisschen later stage, also so ungefähr Series A ist dann ungefähr, wo es für uns das handelt.
Cool. Und jetzt nochmal zum Recap und dann auch der Übergang auf ein Thema, wo wir, glaube ich, alle jetzt auch schon langsam für brennen oder kaum warten können, dass wir drüber quatschen. Du hast gesagt, der Case für Web3 bei Brands ist eben einerseits so ein bisschen diese Abhängigkeit von Social Media, ja, loszuwerden, das heißt die direkte Kommunikation zum Nutzer, zur Community, eben auch zu ownen. Wir haben in der letzten Folge, Vicky, über Newsletter gesprochen, warum das natürlich auch schon Mehrwert liefert gegenüber einer Social Media Plattform, wo der Algorithmus von heute auf morgen ja die Distribution cutten kann und die Kommunikation zum Konsumenten einschränkt. Dann haben wir über Margin-Verlust gesprochen, weil die Social Media Plattformen sich ja auch einen Cut nehmen. CAC, also Cost for Acquisition, natürlich auch, der immer weiter steigt. Advertising wird teurer. Wie kommst du überhaupt an Neukunden? Und die Interoperability. Ne, auf Deutsch kann ich es nicht, auf Englisch geht's. Ich habe den Fehler wieder gemacht, 4 times in a row. Und das ist auch ein Grund eben, warum Brands hier versuchen, was zu machen. Nicht zuletzt eben auch Nike. Kannst du uns jetzt mal den Case, das Update zum Projekt von Nike erklären?
Gerne, ich versuche es mal, soweit ich es kann. Also ich glaube, fügen wir erstmal hinzu, dass für die Marken auch, und das bringt uns dann zu Nike, digitale Produkte interessant werden. Ja, also wir haben am Anfang irgendwann mal über was ermöglicht Blockchain-Technologie gesprochen. Das ist wirklich das Besitzen eines Assets in der digitalen Welt. Ich weiß nicht, wie bewandert alle Zuhörer sind, aber man muss dann, glaube ich, immer wieder herausstellen, das war einfach vorher nicht möglich. Wenn du im Internet ein Asset dachtest zu besitzen, lag das eigentlich nur irgendwo auf einer Cloud und dein Name war in der Datenbank zugeordnet. In dem Moment aber, wo irgendwie meine Serverfarm sagt, ich verabschiede mich, hat er das nicht mehr gehört. Ja, es war weg. Und ich glaube, deshalb ist es eben diese Ownership ist der Grund, warum jetzt ein digitales Produkt auf einmal super interessant wird. Der Übergang zu Nike. Nike hat, das Timing, ich glaube ungefähr 1,5 Jahre ist es her, dass sie die Firma Artifact gekauft haben. Artifact hat digitale Sneaker oder stellt immer noch digitale Sneaker her. Und Nike war da sicherlich ganz früh dabei zu verstehen, dass die junge Generation ganz natürlich bei Produkten auch in die digitale Welt rübergeht und hat Artifact als Firma gekauft und dann auch in seine Strategie mit eingebaut. Die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es ist inzwischen ein 3-stelliger Millionenbetrag, den Nike an Umsatz mit digitalen Produkten schon gemacht hat. Also sie sehen eben, dass das ein riesen Zukunftsmarkt sein kann. Ich glaube, was wir jetzt sehen, und das bringt uns zu den Announcements Nike und Fortnite und Nike und Electronic Arts, ist, bisher war die Frage der Konsumenten natürlich noch im Raum, aber was mache ich denn damit? Also es wäre ja auch schon gerechtfertigt zu sagen, in der physischen Welt mögen es manche Leute einfach zu sammeln. Ja? Also es gibt ja auch viele, die einfach Sneaker-Kollektionen zu Hause haben und auf der Straße die anziehen. Also das könnte ja auch schon sein. Aber viele sagen eben, da muss doch noch mehr sein. Was ist denn der Anwendungsfall dafür? Und da haben viele auch bisher immer gesagt, das sehe ich noch nicht so richtig, ich verstehe es nicht so richtig, wo soll denn der Wert sein? Und dann kam eben jetzt diese beiden genannten Announcements. Einmal Electronic Arts, die sagen, ohne genauen Zeitpunkt zu nennen, dass in der Zukunft in den Spielen von Electronic Arts, und jeder kennt sie, es sind die FIFAs der Welt, ich glaube 150 Millionen Spieler, das ist Madden, also es gibt es ja für alle Sportarten, dass Electronic Arts announced hat, dass in Zukunft diese Assets von Nike in ihren Spielewelten genutzt werden können und eingebaut werden können. Wir kennen das alle, wie gerne wir auch im digitalen Bereich flexen, ist das richtige Wort, ja, also einfach da wir im realen Leben sagen wir, ja, ich finde besondere Sneaker toll und die sollen was widerspiegeln oder meine Uhr oder wie auch immer. Also ich glaube, menschliche Wesen wollen immer irgendwie was repräsentieren. Und genauso kommt es jetzt eben in der digitalen Welt, dass man dann seine, bleiben wir mal da bei FIFA, seinen Fußballspieler mit irgendwie einzigartigen Schuhen ausstatten kann. Ja? Oder bei Madden dein Footballspieler einen bestimmten Helm hat. Und ich glaube, umso jünger man ist, umso einfacher versteht man, dass das ganz natürlich kommen wird. Also ich glaube, wir sind die Generation, die sich alle daran erinnern können, Social Media, ist das wirklich eine Sache? Und ich bin, glaube ich, noch ein bisschen älter als ihr. Ich habe erst erlebt, wie bei mir im Hörsaal alle Computerscreens auf einmal rot waren wegen StudiVZ und zwei Jahre später waren sie alle blau wegen Facebook und alle Eltern haben noch darüber diskutiert, ob das jemals kommen wird. Ja, ich glaube, genauso kannst du über Nike, digitale Assets und Einbindung in Spiele reden. Und Fortnite ist letztendlich ein ähnliches Beispiel, dass man sagt, dort ist eine, man kann es ein Metaverse nennen, aber man kann einfach sagen, eine digitale Welt, auch die hat, glaube ich, ungefähr 150 Millionen User und auch dort können eben diese digitalen Assets, und ihr seht, ich sage bewusst nicht NFTs, ja, weil wir, glaube ich, da hinkommen müssen, benutzt werden können. Und Fortnite hat jetzt zunächst mal irgendwie ein Level kreiert, wo man bestimmte Sachen machen konnte und letztendlich dann als Gimmick am Ende, wenn man dieses Level vollendet hatte, Collectibles erhalten hat. Aber auch da würde ich sagen, bei beiden, es ist nur der Start. Es zeigt, wo es hingehen kann.
Ich habe zwei Fragen. Die erste kleinere Frage ist, wie weißt du, wie so ein Prozess funktioniert? Also geht dann so ein Nike.swoosh auf Fortnite zu und sagt mal, hey, lass mal zusammen partnern? Oder ist es umgekehrt, dass Fortnite sagt, wir würden uns gerne mal mit diesen digitalen Assets und den neuen Trends auseinandersetzen, welchen Partner picken wir uns? Und die zweite Frage, die ich für mich selbst noch nicht so ganz beantworten konnte, ab dem Zeitpunkt, wo es digitale Assets in diesen bekannten Games gibt, wie funktioniert das auf der technischen Seite? Hat dann auf einmal jeder ein Wallet? Läuft dieses Spiel? Ist das angedockt an die Blockchain? Also ich versuche mich jetzt hier auch vorsichtig auszudrücken, aber wie kann man sich das vorstellen, dass du ein Spiel spielst, was jeder kennt, aber auf einmal diesen Blockchain-Layer darunter hast, wo eben diese Assets wieder, wo die benutzt werden?
Mhm. Zu deiner ersten Frage, wie sehen die Unterhaltungen zwischen Electronic Arts und Nike aus? Ehrliche Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Ja, aber ich würde gleichzeitig sagen, das ist eigentlich was Schönes und etwas, worauf wir immer hingearbeitet haben. Denn letztendlich ist ja der Slogan von Blockchain oder von vielen zumindest Public Permissionless. Ja, also bedeutet, man muss mit uns nicht sprechen. Ja, wir sind eine frei verfügbare Infrastruktur, die du nutzen kannst. Und genau da wollen wir eigentlich hin. Denn ich meine, wir bei Polygon sind jetzt knapp über 400 Mitarbeiter. Wir können gar nicht mit allen Unternehmen direkt oder bilateral sprechen. Ja? Das heißt, genau da wollen wir eigentlich hin, dass es immer mehr Leute in Unternehmen gibt, die ein Verständnis aufbringen für diese Technologie und sie nutzen, ohne überhaupt mit uns sprechen zu müssen. Das vielleicht zum ersten Part. Aber natürlich, und auch da wieder, wenn ich jetzt gewisse Kollegen von mir aus den USA nehmen würde, die könnten mir mehr Details zu den Gesprächen geben. Ja, aber ich glaube, das Wichtige ist, so dieses Übergeordnete, dass die Unternehmen das eigentlich inzwischen auch anfangen, unter sich zu machen. Und der zweite Punkt zu der Technologie, die genau hinter Games steht, ich glaube ehrlich gesagt, bevor ich irgendwas Falsches sage, muss ich sagen, dass es da sicherlich bessere Experten gibt. Und auch das ist aber wieder was, wo ich sagen würde, die technischen Details werden auf jeden Fall über Monate und Jahre ausgearbeitet. Ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass das die Adoption am Ende irgendwie aufhält.
Ja. Nee, absolut, absolut fair. Aber es interessiert mich, weil ich es nicht so, das ist dann für mich so der Moment, wo diese zwei Welten mit so einer, also vor allem Fortnite, jetzt mit so einer großen Masse. Ich kenne so viele Leute, die das spielen, auch in meinem Alter, ehrlicherweise. Wenn das auf einmal in deren Games aufpoppt, bin ich dann die Person, die sagen kann, darüber habe ich die ganze Zeit gesprochen, Leute. So, ich freue mich auf den Moment.
Also ich lade dich gerne ein. Ich glaube, wann Ende nächsten Monats ist die Gamescom? Und da bin ich mit meinen Gaming-Kollegen. Ich bin einfach nur da, weil Köln für mich meine Heimat ist. Aber da hast du die Experten von uns, was Games angeht. Also da könnt ihr sehr gerne vorbeikommen und dann führen wir das Gespräch nochmal.
Geil, auf jeden Fall.
Ich meine, Fortnite ist das Vorzeigeprojekt, wenn es darum geht, zu verstehen oder zu erklären, eben welcher Wert dann auch so digitale Assets haben, eben wenn junge Leute Millionen für Skins ausgeben, die denen nicht mal gehören am Ende des Tages oder die sie nicht wiederverkaufen können, sondern die einfach im Spiel nutzen dürfen, war immer das Vorzeigebeispiel. Wissen wir denn jetzt schon bei diesen Kollabos auch, wie viel Blockchain da effektiv dabei ist? Weil im ersten Schritt, wenn ich höre Nike, XEA oder Fortnite, kann ja sein, dass man ein paar Nike-Products da drin nutzen kann, aber dass das gar nichts mit Web3 zu tun hat. Und gibt es auch ja schon Infos zu Polygons Involvement?
Ja, ich glaube, hier werden wir je nach Marke ganz unterschiedliche Modelle sehen, die an beiden komplett gegensätzlichen Punkten anfangen. Manchen Projekten ist es extrem wichtig, von Anfang an zu erklären, was bedeutet die Technologie, wie kannst du selber Besitz über deine Assets ergreifen. Und andere sagen, wir kommen komplett über die User Experience und wollen das alles wegabstrahieren. Und deshalb reden wir erstmal über Custodial Solutions, wo die Firmen deine Assets halten, um es dir möglich einfach zu machen. Also ich glaube, da gibt es kein Best Case, muss man einfach so sagen. Ja? Wobei man natürlich schon sagen kann, dass für den Moment die ganz großen Bekannten zunächst mal über die Custodial-Lösung gehen, zu einem großen Teil einfach, um die User Experience besser zu machen. Aber auch da, ich habe eben gesagt, wir werden technische Lösungen für alles finden. Also ich weiß nicht, wer die News zum Beispiel von Coinbase und Wes mitbekommen hat, Wallet as a Service, die kommen jetzt zum Beispiel raus mit einem Wallet, was so einfach von der UX ist wie ein Custodial Wallet, letztendlich aber ein Non-Custodial Wallet ist, also wo du wirklich über Face ID sprichst, mit dem du dein Wallet öffnen oder auch wiederherstellen kannst. Und in die Richtung müssen wir halt gehen, damit wir gar nicht mehr darüber reden müssen, was genau machen sie denn jetzt eigentlich, sondern dass du diese Maxime des Blockchain-Bereichs von du besitzt wirklich alles und bist Herr von deinen Sachen mit der UX das ganz Einfachen zusammenbringen kannst. Also es gibt alles, aber wir gehen in die richtige Richtung, dass diese Hoheit und die Easy User Experience zusammengeführt werden.
Und wie viel Polygon nutzt denn Nike schon? Was ist da schon publik? Was sind da Use Cases, die man schon kommunizieren kann?
Also Nike nutzt bisher eben unsere POS-Chain für all die Projekte, die sie aktuell live haben. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was das in Stats bedeutet, wie viele Transaktionen das sind. Aber auch da würde ich sagen, das ist irrelevant, wenn wir darüber nachdenken, wo soll es denn mal hingehen. Das ist genauso, darüber zu sprechen, wie viele Leute nutzen heute Blockchain versus wo soll es mal hingehen. Also die Masse kommt noch.
Vielleicht jetzt, wo du es schon so angeteasert hast, wo soll es hingehen? Kannst du denn schon so ein bisschen teilen, was sind die nächsten Steps für Polygon im Allgemeinen? Also wo arbeitet ihr gerade drauf hin?
Wo arbeiten wir drauf hin? Ich würde sagen, zunächst mal müssen wir Polygon 2.0 ausrollen. Also auch nächste Woche kommt noch eine weitere Stufe der Announcements, wo es dann um Governance geht. Das wäre jetzt, glaube ich, über 4 Wochen haben wir Teile der neuen Struktur dargelegt. Dann geht es darum, dass der Community und am wichtigsten sind da die Developer nahezubringen, damit alle auch verstehen, worum geht es hier überhaupt. Das ist wahrscheinlich auf der Dev- und Engineering-Seite das Wichtigste jetzt für die kommenden Wochen und Monate. Aber was Adoption angeht, freue ich mich sagen zu können, dass wir, während es einen Bärenmarkt da draußen gibt oder besteht, wirklich keinen Slowdown sehen, was Firmen angeht, die etwas machen wollen. Wir haben viel über Starbucks geredet. Ihr könnt auch alle Augen und Ohren offen halten. Eine ähnliche Größenordnung kommt im nächsten Europa. Da reden wir über die nächsten paar Wochen. Also insofern schaut euch da gerne mal um. Und es gibt viele weitere große und spannende Unternehmen und Use Cases, die folgen.
Du hast auch gerade schon, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, so auch Ausblick auf Europa. Du bist einer der einzige deutschsprachige Mitarbeiter jetzt hier im Dachraum. Ich weiß nicht, wie viele es in ganz Europa gibt, aber was ist denn so die Zukunft von Polygon in Europa? Wird es mehr von Leuten wie dir geben? Und auf welche Projekte können wir, obwohl das kannst du jetzt wahrscheinlich nicht sagen, auf welche Projekte wir uns freuen können, auch wenn ich es mir denken kann, aber was sind da so deine persönlichen auch nächsten Schritte?
Also zunächst mal ist die Frage, ob Polygon in nächster Zeit, was die Mitarbeiter angeht, so stark wachsen wird, kann ich nicht beantworten. Dadurch, dass wir aber ja diese eigentlich nur die Infrastruktur-Layer sind, nicht angesprochen habe, wie die Unternehmen es nutzen können, ist das auch nicht unbedingt notwendig. Also ob ich endlich mal einen Kollegen in Deutschland bekomme, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass man sicherlich aufteilen kann, die verschiedenen Bereiche, die wir abdecken, wo es Entwicklung geben wird. Also auf der einen Seite ist sicherlich Gaming extrem interessant. Und wenn nicht der größte Bereich, in dem wir in den nächsten 12-18 Monaten Entwicklung sehen werden. Ich bin selber, obwohl ich nicht der Experte bin, und ist aber total auf die Gamescom gespannt zu sehen, was da einfach kommt. Und Polygon ist mit Abstand die größte Chain, was Gaming angeht. Ein zweiter Bereich, der sicherlich in Europa super spannend wird und auch sehr individuell gerade zu sehen ist, durch die MiCA-Regulierung, die in Kraft getreten ist, ist auch der Banking- und Financial Service-Sektor. Das geht nicht so schnell wie die anderen Sachen, die wir jetzt zum Beispiel hier besprochen haben, weil dort einfach diese Unternehmen die Sicherheit der Regulierung brauchen. Aber hier führen wir extrem viele Gespräche, ob es jetzt über Börsenplätze geht, ob es darum geht, wie man eigentlich die Assets aus der traditionellen Bankenwelt in die digitale Welt rüberbringen kann. Da passiert ganz viel. Dann sicherlich, wenn wir weiterhin über alles, was Consumer reden, also Consumer für uns ist alles, was irgendwie die Kultur berührt, das ist für uns Sport, Entertainment, Fashion, Music, all diese Bereiche sind weiterhin extrem heiß und da wird sicherlich auch, also Paris ist da eigentlich so ein, so das Zentrum in Europa. Ob es jetzt die Paris Blockchain Week ist oder aber auch nächste Woche, obwohl es eigentlich mehr um die technische Seite geht, die ganzen Marken treffen sich trotzdem um ETH Paris herum. Also auch da wird weiter viel kommen. In Europa haben wir viel Luxusmarken, die sich super stark für den Bereich interessieren. Also ich sage mal, das sind so die größten Bereiche: Gaming, Banking, Financial Services und dann der Consumer Space.
Wofür brennst du am meisten?
Also ich verantworte den Consumer Space, insofern kannst du dich auch verdenken.
Okay, fair point, solide.
Aber geil ist auch eben mal so mit jemandem zu sprechen, der halt Tag für Tag in dem Space arbeitet, gerade bei so einem großen Infrastructure-Projekt. Es geht was, es ist Momentum da, die Brands arbeiten dran, das macht Mut, das macht Bock und ist, glaube ich, auch für uns alle ein erfrischender Reminder, dass überhaupt nichts stehen bleibt und das halt die roten Zahlen auf dem Markt nicht gleich Fortschritt in den effektiven Projekten bedeuten. Also sehr, sehr nice. Jetzt, Vicky, zum Abschluss wollen wir noch kurz die 5 Sterne Fragen durchfeuern.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht, Philipp, für dich in das Format machen wir immer am Ende mit unseren Gästen. Das sind einfach 5 schnelle Fragen, die du einfach so schnell wie möglich beantworten kannst. Kannst auch mehr dazu sagen als ein Wort. Aber im Grunde geht es darum, einfach nur mal kurz durchzufühlen. Da ist auch nichts Schlimmes dabei, keine Sorge.
Ich bin gespannt, ja.
Nee, Quatsch, also wirklich nicht. Aber das ist immer so unser krönender Abschluss zu jeder Folge. Marvin, willst du anfangen, die erste Frage zu stellen?
Gerne, also wir starten, Philipp. Wir wollen ein bisschen polarisieren, wir wollen ein bisschen hören, so was vielleicht nicht so geil ist. Und zwar die Frage an dich, Philipp. Gibt es ein Projekt oder welches Projekt im Web3-Space ist überbewertet?
Ich würde sagen, Ethereum-Killer. Alle, die versuchen, Ethereum noch zu überholen.
Also auf jeden Fall Ethereum-Maxi hier.
Nein, das nicht. Also, aber ich glaube einfach, viele haben die Berechtigung, aber glaube letztendlich, um in der Analogie zu bleiben, meistens fokussieren sich Sachen auf wenige große Player. Und ich glaube, das wird auch bei uns hier so sein. Das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass irgendwie 4, 5 oder 10 Chains ihre Daseinsberechtigung haben, aber sicherlich nicht die hunderte Protokolle, die es aktuell noch gibt.
Dann behalte ich meine ENS-Domains auf jeden Fall auch weiterhin. Vicky, machst du die nächste?
Yes. Okay, Philipp, wir haben jetzt sehr, sehr viel über deinen Job gesprochen, über das ganze Ökosystem und wenig darüber, wer du als Mensch eigentlich bist. Also die Frage, was machst du eigentlich außerhalb von Web3? Hast du Hobbys?
Zum Glück ja, weiterhin. Ich bin gerade aktuell riesen Paddle-Tennis-Freak. Ich weiß nicht, ob ihr es mal gespielt habt.
Es kommt. Ja. Ich habe in Berlin auch ein paar Freunde, jede Woche Paddle-Tennis. Letztens war ein Turnier auch hier.
Ja, also ich habe mit meinen Jungs jeden Montagabend einen Platz gebucht und wir machen das jetzt circa seit 2 Jahren, als wir es im Urlaub mal in Spanien kennengelernt haben. Und das ist sicherlich aktuell mein größtes Hobby.
Geil.
Ist das aber nicht das gleiche wie Pickleball, oder? Weil das ist in Amerika so mega gehypt.
Nee, genau. Paddle Tennis ist diese Mischung aus Squash und Tennis, wo du Wände drumherum hast. Und beim Pickleball hast du, glaube ich, keine Wände.
Okay, okay. Hm. Sehr geil. Alright. Dritte Frage. So, eine Brand, eine Marke, Traumkunde, Traumpartner, Traumpolygon-Nutzer. Was wäre so, wenn du eine Marke aussuchen könntest, die auf jeden Fall auf Polygon launchen sollte, wäre die?
Also dadurch, dass ich hier keine Insights vorweggeben darf, bin ich ein Riesensportfan. Insofern möchte ich einfach auch gerne mehr aus dem Sportbereich haben. Und ich habe es ja eben gesagt, ich bin Rheinländer. Also wenn der erste FC Köln sich durchringen könnte, irgendwas auf Blockchain zu machen, bitte bei mir melden.
Geil. Okay, dann zur vierten Frage. Dieser Person muss man unbedingt auf Social Media folgen, egal welche Plattform.
Ich bleibe ein bisschen nerdy bei uns im Bereich. Ich würde sagen, Arthur Hayes, wenn der was schreibt, das lese ich immer. Also Arthur Hayes, vielleicht die Leute, ist ein bisschen kontrovers, weil er einer der Gründer von BitMEX war. Eine Plattform, die letztendlich dann auch in, ich sag mal, Legal Streitfälle reingeraten ist, aber man merkt einfach, dass er, ich sag mal, das große Ganze versteht und da kann ich nur den Substack von ihm empfehlen.
GG, Arthur. Letzte Frage, ich switch die tatsächlich ab, weil du jetzt gerade auch gesagt hast, erste FC Köln, mach doch bitte was. Wenn es einen Use Case gäbe, den du als erstes pitchen würdest an den ersten FC Köln, wofür sollen die denn bitte Web3 nutzen?
Loyalty und Ticketing.
Sehr geil. Ticketing haben wir tatsächlich mir nicht zugekommen heute auch. Okay, aber gibt es da schon was? Bist du da sehr bullish?
Ja, ich glaube einfach, Ticketing baut darauf auf, was wir bei Loyalty auch gesprochen haben, dass du diese Beziehung zum Kunden hast und bei Ticketing einfach jetzt die Möglichkeit hast. Aktuell ist es so, du kaufst dein Ticket irgendwann, weiß ich nicht, ein Jahr vor dem Event und nichts passiert in der Zwischenzeit. Und mit NFT-Ticketing hast du die Möglichkeit, eigentlich diese User-Journey von Anfang bis zum Event und nach dem Event viel interessanter zu gestalten. Ich glaube einfach, dass da ein Riesenmarkt besteht, sowohl auf der kommerziellen Seite, weil in dem Sekundärmarkt von Tickets, ob es jetzt Vereine oder Konzertveranstalter oder wie es auch immer, ich glaube, das krasse Beispiel gerade ist die neue Tour von Taylor Swift, wo die Tickets auf dem Schwarz- und Zweitmarkt für die krankesten Summen weggehen. Ja, und Taylor Swift und der Konzertveranstalter hat davon gar nichts. Also das ist natürlich was Interessantes, was man dann mit NFT-Tickets auch lösen kann.
Ja, ey, das ist so cool, dass gerade, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Also für mich war immer der logische Case eher so ein bisschen das, was auch danach kommt, nachdem du das Ticket, also nachdem du auf dem Konzert warst oder auf dem Event, wie du sonst weiterhin einfach diese Connection aufrechterhalten kannst und natürlich Thema Schwarzmarkt. Aber so mit dem Grundgedanken, ey, ich kaufe jetzt ein Ticket und gehe erst in einem Jahr hin. Was passiert bis dahin? Darüber habe ich irgendwie noch nie nachgedacht. Das ist voll, voll interessant. Da muss ich nochmal so ein bisschen tiefer reingehen.
Okay. Ich bin bullish, ich habe Bock. Ich freue mich bald auch weitere Projekte aus dem Hause Polygon zu sehen. Vielleicht sprechen wir auch in der Folge dann bald wieder drüber, Vicky. GG Philipp, sehr, sehr nice Session gewesen. Auch nochmal einiges dazugelernt. Und wie schon gesagt, auch erfrischend auch von deiner Perspektive zu hören, weil das einfach so ein bisschen diese Insights sind, die man selten kriegt. So wirklich aus dem Hause heraus, wenn du so möchtest, von Polygon direkt. Also nice.
Mhm. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich freue mich schon, euch dann bei eurer Konferenz später im Jahr zu sehen.
Let's go. Wo soll man dir folgen? Hast du irgendeinen Call to Action für Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ich glaube, am einfachsten ist LinkedIn, wenn Unternehmen interessiert sind, in Kontakt zu treten.
Gute Plattform. Connectet euch mit Philipp auf LinkedIn. Und in diesem Sinne, danke an alle, die zugehört haben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis bald.
Danke euch. Tschüss.
Ciao.